Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Der HSV macht wieder HSV-Dinge, endlich. Also man hat sich schon fast daran gewöhnt, dass das jetzt irgendwie so in so sichere Fahrwasser sich begibt. Aber nee, wir sind wieder zurück zum Alten. Worüber wollen wir heute noch sprechen? Weil darüber möchte ich natürlich mit dir sprechen.
Ja, natürlich. 3 aus 9 haben wir natürlich dabei, das heißt ein bisschen Bundesliga. Und diese Woche steht die Champions League an. Da können wir vielleicht einen Ausblick wagen. Und ansonsten gucken wir mal, was international und national noch so erwähnenswert ist.
Finde ich super. Folge 54, der Couch Capitanus. Wir gehen rein. So, mein Lieber, vielleicht der erste Eindruck aus, ich habe da ja eine befangene Sicht, was die Entlassung von Baumgart beim HSV angeht, um da alle Leute abzuholen, die bisher noch kein Portal, was sich irgendwie mit Fußball beschäftigt, geöffnet haben. Wie stehst du zu der Entlassung?
Du, bevor ich meine Two Cents dazu beitrage, kurz Folgendes. Bei Instagram so ein Post vom HSV, Spieltag, hier kommt unsere Startelf, wir holen uns die 3 Punkte. Also durchaus ein positiv belegter Post. Der hat etwa 10.000 Likes bekommen. Der Abschiedspost bzw. die Vermeldung, dass Steffen Baumgart entlassen wurde, hat fast 37.000 Likes bekommen. Also
ist ein Signal.
Ist ein Signal, das beantwortet vielleicht die Frage, wie ihr Fans des HSV das so seht. Wie sehe ich das? Wenig überraschend, ehrlicherweise. Und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf die letzten Wochen. Das wäre ja einfach, jetzt zu sagen, ja gut, das war ja klar und absehbar. Denn das hat sich ja angebahnt. Aber das Schöne an einem Podcast ist, wir können ja ins Archiv gehen und Aussagen, die wir vor vielen Monaten, um nicht zu sagen im Februar, getroffen haben.
Ja, Ende Januar, Februar müsste es gewesen sein.
Als Baumgart eben angeheuert hat. Da haben wir uns ja darüber unterhalten und eine Prognose gewagt. Und ich bin jetzt einfach mal so keck und sage, ja, das habe ich schon kommen sehen, dass das irgendwie nicht passt. Von daher, mich überrascht es gar nicht. Ich finde, aus Wettbewerbssicht, also wenn ich jetzt durch die FC-Brille gucke, dass ihr ruhig noch ein bisschen länger an ihm hättet festhalten dürfen.
Ja, das glaube ich.
bin natürlich da jetzt sehr gespannt, was Kunz macht, was der Verein macht. Wer also installiert wird als Nachfolger. Und auf Baumgart bezogen, du hast einmal die menschliche Seite, da habe ich ja damals schon gesagt, irgendwie finde ich nicht, dass der zu euch passt. Und dann hat er ja auch über diese menschliche Komponente versucht, direkt der Menschenfänger zu sein, der er in der Form zumindest, glaube ich, gar nicht ist. Hat von seinem Lieblingsverein aus der Kindheit gesprochen, also hat das ganz groß aufgefächert und das kann gut gehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es war vielleicht auch, weil ich gebiased war durch dieses Ende in Köln, noch zu früh oder zu einem uncoolen Zeitpunkt. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich kann es nicht genau beschreiben, wo es herkommt. Und dann hast du natürlich die sportliche Seite und da war es ja schon auch am Anfang mit einem Knall rein und da erinnere ich mich auch, wie du sagtest, ui, doch, das könnte klappen und es gefällt. Das war ja so ein bisschen die Fortführung des Walterballs, nur halt plötzlich mit Punkten. Und dann ist das aber kontinuierlich bergab gegangen, zwar in kleinen, erst nicht so stark erkennbaren Schritten, aber doch sukzessive. Und ich glaube, jetzt sind wir einfach am Ende der Fahnenstange angelangt, wo die letzten 4 Spiele maximal eine Halbzeit Fußball gespielt wurde und auch nicht zu 100% geiler Fußball, sondern okay Fußball und also dann mindestens eine Halbzeit Arbeitsverweigerung gezeigt wurde und die Punkteausbeute entspricht dann der gezeigten Leistung, ist auch nicht gut genug. Also die Entwicklung ist einfach, glaube ich, von dem Fußball, den ihr zu sehen bekommt, in die falsche Richtung gegangen für Baumgart.
Ja, es gibt keine Entwicklung zu sehen. also keine positive auf jeden Fall. Es war eine ganz klare Negativentwicklung zu sehen. Hab gerade eben nochmal bei den Jungs von Calcio Berlin reingeguckt, die da ja deutlich statistikbasierter auch ihre Analyse machen und ein Reaction-Video auf die Entlassung gemacht haben. Und da haben die gerade gesagt, der HSV ist die tiefstehendste Mannschaft der zweiten Liga. Und wenn du das hörst, dann brauchst du nicht mehr sagen. Und das, dann wundert mich das auch nicht, dass sie in den letzten Spielen das einfach so verkackt haben. Dann zusätzlich noch die Aussage von Karaman nach dem HSV-Spiel. Wir wussten ganz genau, wenn der HSV ein Tor kassiert, die sind sofort unsicher. Die haben gar keine Sicherheit, auch trotz Führung. Und das sind alles Aussagen, das sind Baustellen vom Trainer, wie der eine Mannschaft so aufstellt, dass du ein 2-0, was du zur Halbzeit gegen den 14. der zweiten Liga, die auch alles andere als sicher sind, gegen Schalke, wenn du diese Ausgangssituation hast und trotzdem in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen komplett einstellst und wirklich das einfach noch so easy aus der Hand gibst, dann stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Und du gehst in dieses Spiel, wie gesagt, Schalke, glaube ich, vor dem Spieltag 13., 14., mit genau einer Fünferkette und nicht einer Fünferkette, wie man sie sonst kennt, dass du auf den Außen zwei einigermaßen Offensive hast, sondern mit einer Fünferkette mit zwei gelernten Verteidigern auf Außen und hast eigentlich drei Offensivspieler auf dem Platz. Und das ist nicht viel, wenn du davon ausgehst, dass du zwei Stürmer schon mal hast, zwei richtige, was ja heutzutage gar nicht so häufig vorkommt. Dann hast du noch Marco Richter auf dem Platz und der Rest sind entweder tiefstehende Sechser, Außenverteidiger oder Innenverteidiger und dann steht es 2-1, du bist immer noch in Führung und dann wechselst du in der 60. Minute, wechselst du einen Innenverteidiger und noch einen weiteren Verteidiger ein und dann weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, wie man sich als Trainer, der irgendwann mal echt knackigen Offensivfußball hat spielen lassen, unter anderem bei seinem Aufstieg mit Paderborn und auch bei Köln bei euch teilweise, wie man das so sich da verlieren kann und auf einmal denkt, ich muss jetzt hier die tiefstehendste Mannschaft der zweiten Liga werden, damit wir Punkte holen. Ja, nee, sorry. Also du kannst nicht von einem Extrem von Walter-Fußball und wir knallen alle vorne 5-3 weg und ist egal, wie viele Tore wir kassieren, weil wir können immer noch eins machen. Kannst du nicht innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr die Mannschaft so umdrehen und sagen, wir werden jetzt hier ein Betonwerk. Weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Deswegen, um einfach nur mal meine Einschätzung, man hört es schon ganz klar raus. Ich bin sehr froh, dass das Kapitel relativ zeitig wieder beendet wurde und freue mich jetzt auf einen Trainer, der hoffentlich ein Konzept mitbringt für diese Mannschaft und nicht irgendwie alle halbe Jahr meint, ich habe jetzt eigentlich doch nochmal einen ganz anderen Plan, was der Kader eigentlich überhaupt gar nicht hergibt. Frustration bei mir auf jeden Fall auf Anschlag gerade. Wird nicht besser, wenn ich jetzt höre, dass Stefan Kunz, der Sportvorstand, einen relativ engen Draht zu Bruno Labbadia hat. Dann kriege ich hier gleich schon etliche Hasskappen, die ich mir aufsetzen möchte, weil das ist zweimal wirklich gar nicht gut gegangen. Und grundsätzlich würde ich sogar sagen, Labbadia, eigentlich ein ganz geiler Trainer, der immer schön Offensivfußball hat spielen lassen, aber da war mir einfach viel zu viel drumherum immer an Themen, die so eine Mannschaft beschäftigt hat. Und wenn etwas zweimal schon nicht gut geht, habe ich da wenig Vertrauen darin, dass das denn im dritten Anlauf mit einem Trainer gut klappt. Auch wenn wir das letzte Woche schon mit AS Rom und Ranieri besprochen haben, dass das ja vielleicht ganz gut klappen könnte. Boah, weiß ich nicht. Macht mich wütend und betroffen.
Ja, verstehe ich. Also das hole ich wirklich durch. Ich habe die Meldung auch gelesen und natürlich direkt an dich gedacht. Und das war bei mir so eine Art verzweifeltes Grinsen, was sich mir ins Gesicht geschlichen hat. Weil ich es natürlich auch ähnlich sehe und mir denke, um Gottes Willen, wenn ich jetzt an Lutz Stelle wäre oder an Stelle der HSV-Fans, ich würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber vielleicht, um noch ganz kurz bei Baumgart zu bleiben, diese Entwicklung, wir sprachen da auch jetzt die Tage drüber, das ist ja das eigentlich Spannende. Wie hat sich der Trainer Baumgart über diese Station und die letzten Jahre entwickelt? Und du sagtest es, er hat in Paderborn auch für Zweitliga-Verhältnisse vor allen Dingen sehr, sehr begeisternden Offensivfußball spielen lassen, ist nicht zuletzt deshalb von Köln geholt worden, hat auch das in den ersten zwei Jahren bei uns super gemacht. Und das Stichwort Wechsel ist, glaube ich, ein ganz gutes stellvertretendes Merkmal für diesen Offensivfußball, denn wenn wir geführt haben, egal ob mit einem oder zwei Toren, Baumgart hat in der Regel offensiv gewechselt, in die Führung rein. Das heißt also nochmal positionsgetreu 1-1 Flügelstürmer und Stürmer oder offensives Mittelfeld durchgetauscht und so der Mannschaft immer wieder das Signal gegeben, wir hören hier nicht auf, wir machen weiter und keine Führung ist sicher und wir legen eins nach. Das war immer das Signal und das war immer auch ein also ist auch angekommen und hat funktioniert. In der Abwärtsspirale dann irgendwann nach hinten raus hat man gemerkt, dass wir so zu sehr ins offene Messer laufen und mit dem Feuer spielen. Und da hat so ein bisschen die taktische Variabilität, die Anpassungsfähigkeit gefehlt, auch mal tiefer zu stehen. Das wurde dann ausprobiert, das hat leider nicht mehr funktioniert, so spät nach hinten raus. Dazu war der Zug schon abgefahren. Aber ich bilde mir ein, dass er das als Learning in die nächste Station, nämlich zu euch, mitgenommen hat. Denn wenn man den ersten Spieltag jetzt auch gegen uns betrachtet, also rechnen wir jetzt mal die erste volle neue Saison, die angegangen ist mit Vorbereitung und Co., ne? So tief wie ihr gegen uns in Köln, wir waren ja im Stadion, am Spieltag 1 gestanden habt.
Komplett wild.
Habe ich Baumgarts Mannschaften noch nie gesehen, geschweige denn uns unter Baumgart. Nee. Und ich war ja auch maximal frustriert, weil ihr macht 2 Aktionen vors Tor, habt ein Schweineglück auch noch, Ball prallt an die Latte und dann runter und ein Torwartfehler und ihr macht einfach die Buden, während wir 25 Torschüsse abfeuern und das Ding nicht unterkriegen oder zumindest nur einmal. Und da habe ich aber schon, nachdem der Frust gewichen war, gedacht, krass, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie Baumgart seine erste volle Saison beim HSV spielen lässt. Und here we go. Also es ist immer weiter in die falsche Richtung gegangen und ich frage mich, ob er nicht vielleicht einfach jetzt mal durchatmen sollte, sich eine Pause nehmen sollte, nicht direkt zum nächsten Verein, um sich selbst auch wieder zu finden. Weil eigentlich hat er ein geiles Rüstzeug und je nachdem, wo er anheuert, ist er auch die perfekt passende Type. Zu euch hat er halt einfach nicht gepasst, so sehr es mir leid tut.
Nee, sehe ich vieles genauso und ich habe jetzt gerade noch mal hier die Übersicht offen der Spiele, die der HSV bisher diese Saison bestritten hat. Da waren nicht viele überzeugende Spiele bei. Also du gewinnst irgendwie zu Hause gegen Preußen Münster 4-1, ja, geschenkt. Die sind in den ersten 4-5 Spieltagen noch nicht in dieser Liga angekommen. Dann gewinnst du in einer Phase, wo Jahn Regensburg eine absolute Vollkatastrophe ist, gewinnst du zu Hause gegen die 5-0. Aber ansonsten war da nicht viel. Also dieses Spiel in Düsseldorf, dass du das 3-0 gewinnst, da wissen wir jetzt auch mehr, dass Düsseldorf am Anfang sehr, sehr stark war und jetzt auch ihre Probleme hat und gar nicht souverän ist und man nicht die Saison vom letzten Jahr wiederholen kann und die eigentlich jetzt auch aufpassen müssen, nicht noch weiter abzurutschen und die Punkte gerade auch nicht holen. Und dann gewinnst du noch gegen eine starke, gerade auswärts starke Mannschaft aus Magdeburg zu Hause 3-1, wo aber dann nach der roten Karte auch das Fußballspielen komplett eingestellt wird und eigentlich nur noch gemauert wurde. Das war bisher diese Saison so ein paar Ergebnisse und auch der Sieg in Köln zum Auftakt, der hat wahrscheinlich schon vieles kaschiert, was jetzt deutlich wird, wenn es eben nicht gut läuft, wenn Ergebnisse nicht eintreten und du dann auf einmal echt eine Mannschaft hast, die gegen den Tabellen 14. Ey, wir können hier echt noch 500 Mal das betonen, was bei Schalke gerade los ist. Und wenn die Spieler von Schalke schon sagen, ach, die Hamburger, ey, die können auch 5-0 führen. Wenn wir da 2 Tore machen, dann fallen die zusammen wie so ein Kartenhaus. Das kann es nicht sein. Also du kannst nicht als Trainer ein Jahr eine Mannschaft trainieren und nicht in diesem Team das so vermitteln, deine Art und Weise, wie du Fußball spielen willst, dass du ein 2-0 zu Hause nicht verwaltet bekommst. Da hast du keine Argumente als Trainer. Dann sag lieber, ganz ehrlich, wir verwalten hier gar nichts. Ich stehe auch immer noch mit 10 Leuten in der gegnerischen Hälfte, auch wenn wir 5-0 führen. Und wenn wir dann am Ende 5-4 spielen, ja, dann haben wir trotzdem 3 Punkte geholt. Aber dieses dann einfach so, ich muss jetzt irgendwie hoffen, dass wir das hier nicht noch vergeigen und dann so eine gelähmte Mannschaft zu sehen, die weder vorne noch hinten irgendwie was gezeigt hat, weil du könntest ja argumentieren, wenn du 2-1 das bekommst, du in der 60. Minute knapp, dann sagst du ja, jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Defensivfähigkeiten und dann stehen wir hinten stabil und machen dann ein solides Spiel noch die letzten 30 Minuten und kontern. Da war wirklich gar nichts zu sehen. Die hatten keine Ahnung, was sie machen sollen mit dem Ball, außer dass sie den lang nach vorne gedrescht haben und dann gehofft haben, sich wieder irgendwie zu stellen. Das war wirklich eine ganz, ganz müde Nummer. Und einfach nur die Konsequenz, dass da jetzt die Reißleine rechtzeitig gezogen wurde, haben wir, glaube ich, auch jetzt schon genug darüber verloren. Das hat sich die letzten, also genug Worte verloren über die Situation, hat sich angedeutet. Das Spiel gegen Hannover zu Hause war eine Katastrophe. Dann verlierst du in Braunschweig. Puh, da muss ich erstmal durchatmen. Aber Labbadia wünsche ich mir nicht. Es sind eigentlich sehr, sehr viele Trainer auf dem Markt, die ich deutlich interessanter vom Namen her zumindest finde. Das ist wirklich das Einzige, was ich da bewerten kann, weil ich habe keine Ahnung, was für ein Fußball Van Nistelrooy spielen lässt, außer dass ich weiß, es ist relativ offensiv, was er bisher gezeigt hat. Aber bei anderen Trainern, so ein Raphael Vicky, auch ehemals HSV-Spieler, der sich in der Schweiz schon beweisen konnte. Das ist für mich auch erstmal nur ein Name. Das klingt immer alles toll und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn Van Nistelrooy oder am besten noch ein Raoul auf einmal auf der Trainerbank beim HSV sitzt, aber ich wünsche mir gerade nichts lieber als einen Trainer mit einem Konzept für diese Mannschaft, die gut ist für Zweitliga-Verhältnisse. Niemand kann mir sagen, dass der HSV nicht mindestens einen Top-3-Kader für die zweite Liga hat. Und dann möchte ich jetzt bitte nicht einfach den nächsten Namen à la Labbadia oder irgendjemand, der schon irgendwo irgendwann mal was gezeigt hat oder weil man den noch kennt aus einer vergangenen Zeit. Das ist also diese Vetternwirtschaft, gar keinen Bock drauf. Holt euch bitte einfach einen Trainer, der ein überzeugendes Konzept hat und diese Liga, dieses Team, diesen Verein endlich wieder in die erste Liga führt, weil noch ist nichts verloren. Das ist das einzig Positive an dieser Situation aktuell mit, wir sprechen da häufig drüber, in der zweiten Liga, du verlierst 3-4 Spiele in Folge, dann bist du auf Platz 11, dann gewinnst du 3-4 Spiele in Folge, dann bist du auf Platz 3. So eng ist es halt, irgendwie Platz, was war das, Platz 3 bis 12 sind irgendwie 2 Punkte oder so? Nee, Platz 3 bis 10 sind 3 Punkte. Mhm. So, das sagt alles über diese Liga aus. Auf einmal Darmstadt, da hatte man schon gedacht, oh, aufpassen, die rücken direkt in die dritte Liga durch. Die sind jetzt auf einmal 3 Punkte vom dritten Platz entfernt. Kannst du dir nicht ausdenken. Hast du für dich, auch wenn du es eher neutraler siehst, hast du einen Wunschkandidaten für den HSV, wo du sagen würdest, das könntest du dir ganz gut vorstellen?
Also ich musste bei Labbadia lachen und bei Van Nistelrooy schmunzeln, weil das halt so eiskalt in diese Kategorie Bayer Leverkusen, Bayern München, wir installieren jetzt mal einen der ehemaligen Topstars, die wir in den eigenen Reihen hatten, beziehungsweise ehemalige Weltstars. Das funktioniert ja offensichtlich ganz gut in Europa gerade, dann wen können wir denn jetzt mal holen? Reinfeld. Und ganz neutral kann ich es ehrlicherweise nicht bewerten, weil ich natürlich irgendwie hoffe, oder andersrum, ich hoffe, dass wir aufsteigen und wenn ihr mit uns aufsteigt, freue ich mich tierisch, aber solltet ihr uns irgendwie Konkurrenz um den verbleibenden Platz machen, weil zwei andere Mannschaften stärker sind, dann wünsche ich mir natürlich, dass ihr die nächsten Katastrophenentscheidungen trefft.
Das wäre dann Labbadia wahrscheinlich.
Ja. Wobei Labbadia aber auch immer gezeigt hat, dass er, wenn er angefangen hat, die erste Halbserie, das erste halbe Jahr war immer knallermäßig von der Punkteausbeute.
Und ein halbes Jahr Knallerausbeute wird in dem reichen. Fall erstmal reichen. Mhm. Das wäre top. Das wäre super. Also von daher, vielleicht ist Bruno genau der Richtige für den Job. Und ich wäre ihm für immer dankbar. Und er sitzt ja regelmäßig in einem Hamburger Café, wo wir auch durchaus das eine oder andere Cornetto schon verhaftet haben. Dann würde ich ihm für immer dort einen kleinen Espresso und Cornetto aufs Haus wird es von mir immer geben. Aber der Weg ist noch weit und noch ist er nicht mal der neue Trainer. Mal schauen. Gute Überleitung für ein weiteres Thema, was ich hier noch kurz anreißen wollte. Wir hatten es letzte Woche schon. Man City hat schon wieder verloren. 4-0 ja. Gegen Tottenham. Das heißt, Guardiola hat zwar gerade seinen Vertrag verlängert, aber gucken wir mal, wie sich das bis Weihnachten entwickelt. Wenn er jetzt einfach jedes Spiel vergeigt, wird natürlich nicht passieren.
Nein.
Der wird sich wieder fangen. Aber 5 Niederlagen in Folge ist schon heftig. Letzte Woche haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Der hat noch nie in seiner Karriere überhaupt 4-mal hintereinander verloren. Logischerweise dann auch nicht 5-mal. Das wäre sonst komisch. Kommen wir mal zu so ein paar positiveren Nachrichten. Der HSV, das ist bei jetzt gerade wieder sehr negativ, aber Marco Reus ist nur noch 2 Siege entfernt von seiner ersten Meisterschaft. Finde ich erstmal eine schöne Nachricht. In der USA mit LA Galaxy ist er ins Conference-Finale schon eingezogen, nachdem sie im Viertelfinale 6-2 gegen Minnesota gewonnen haben. Ist eigentlich auch geil, so ein Playoff-System, ne? Also manchmal beneide ich die Amerikaner darum, dass dann einfach wirklich nochmal so ein kleines Turnier zum Ende der Saison um die Meisterschaft gespielt wird.
Puh, ja, weiß ich nicht, da bin ich anderer Meinung. Ich mag das tabellarische Ligasystem viel lieber, aber das that's aside, ich freue mich für Marco Reus, wenn er endlich mal einen Titel gewinnt. Das auf jeden Fall. Stichwort Marco Reus. Der dürfte auch dabei gewesen sein, das ist nämlich was ich mitgebracht habe, was heute vor 7 Jahren auf den Tag sich ereignet hat in Dortmund. Vielleicht erinnerst du dich, die Rede ist von dem wahrscheinlich wildesten Derby der letzten 15, 20 Jahre, als Schalke 4-0 in Dortmund hinten lag und dann aus dem 4-0 noch ein 4-4 gemacht hat und ein gewisser Naldo den Kopfball zum Ausgleich gesetzt hat, und zwar in der Nachspielzeit. Das ist mir heute in die Bubble gespielt worden quasi. Das fand ich auch noch mal erwähnenswert an der Stelle. Das passt gerade ganz gut zu Marco Reus.
Ja, finde ich auch sehr gut. Ich mag das dann immer, mir noch mal die Kader der Teams anzugucken, die zu dem Zeitpunkt auf dem Platz standen. Und das wirkt dann immer alles schon so sehr weit weg. Also 7 Jahre sind dann in Fußballzeit gefühlt 20 in normaler Zeit. Trainer bei Dortmund Peter Bosch, bei Schalke Domenico Tedesco, der mittlerweile auch schon ganz viele andere wilde Stationen hatte, aber auch so Spieler bei Dortmund, Jarmolenko, gefühlt vergessen, der war glaube ich auch nur ein Jahr da, Şahin noch Spieler in der Dreierreihe hinten mit Toprak, Sokratis und Schmelzer, also wild einfach, gefühlt kein einziger Spieler mehr bei jeweils den Teams überhaupt noch im Kader oder in der Nähe des Kaders, obwohl doch, Ralf Fährmann stand auch auf dem Platz, der ist immer noch bei Schalke, aber ansonsten ist er nicht mehr viel zu holen von den ehemaligen Spielern. Ja, wild, 4-4. Also das Geräusch, das der Ball gemacht hat, als er mit diesem wuchtigen Kopfball von Naldo in die Maschen eingeschlagen ist, das werde ich nicht vergessen. Das habe ich damals, glaube ich, sogar live gesehen, das Spiel. Das war gut. Das war wirklich eins der besten Spiele der letzten 10 Jahre in der Bundesliga, würde ich sagen.
Schön. Ich musste gerade nur lachen. Wir haben jetzt das Thema Steffen Baumgart eigentlich schon beendet, aber ich möchte dich trotzdem fragen, hast du dieses Kurzvideo gesehen? Ich weiß, ich glaube, Fums hat es gepostet. Steffen Baumgart hat gekämpft wie ein Löwe und zu sehen ist so ein alter Opa mit Käppi, der vor seinem Lieferwagen steht, den er volle Kanone in den parkenden Wagen vor sich gefahren hat. Und dann erklärt er dem Kameramann, er weiß auch nicht, aber er hat gekämpft wie ein Löwe, aber es sollte nicht sein. Naja.
Naja, so viel dazu.
Was hast du noch so auf dem Zettelchen?
Du, gar nicht mehr so viel. Für mich war das sehr präsent, das HSV-Thema. Das hat mich natürlich jetzt beschäftigt seit gestern. Heute, wir nehmen Montagabend auf. Gestern kam eigentlich schon relativ zügig dann die Nachricht, dass die Gespräche schon hinter den Kulissen stattfinden und sich das auch dann relativ schnell schon abgezeichnet hat, dass es doch sehr konkret ist. Es ist dann ja doch erstaunlich, wie schnell solche Entscheidungen dann getroffen werden. Da wird natürlich nicht erst dann Sonntagabend geguckt, was machen wir eigentlich, sondern der Plan lag wahrscheinlich schon seit 2-3 Wochen in der Schublade und dann wartet man noch ein paar Spieltage ab und guckt dann mal, wie sich so entwickelt. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr viel beschäftigt. Viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht auf meinem kleinen Zettel für diese Folge heute. Hast du noch spannende Themen, weil sonst können wir auch einfach heute ein bisschen ausführlicher über unsere 3 Spiele sprechen, die wir heute mitgebracht haben.
Ja, ein Thema vielleicht noch aus England. Ich war so ein bisschen überrascht. Mo Salah ist ja ein wirklich sehr zurückhaltender Charakter und wenn er sich vor dem Mikrofon äußert, dann meistens aufs Spiel bezogen. Aber alles abseits des Platzes, da kennt man ihn ja eigentlich nicht laut. Jetzt ist es so, er hat noch Vertrag bis Sommer nächsten Jahres, ist 32 und das Thema Vertragsverlängerung in Liverpool schwebt seit einigen Wochen, / Monaten über Liverpool. Und jetzt ist, es ist jetzt auch kein Riesendrama, aber es hat sich ereignet, dass Mo Salah irgendwie gefühlt im Affekt in die Mikros gebrabbelt hat, was ihm auf der Seele brennt. Und dabei hat er halt auch geäußert, dass er super enttäuscht ist. Er ist jetzt schon so lange bei Liverpool, er liebt die Fans lieben ihn, er hat viel für den Club geleistet und er möchte auch weiterhin viel für den Club leisten. Es ist für ihn absolut unverständlich, wieso immer noch kein Vertragsangebot zur Verlängerung auf dem Tisch liegt. Wir haben jetzt fast Dezember und das kann ja eigentlich nicht sein. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also für jemanden wie Mo Salah ist das absolut bemerkenswert. Die Fans haben natürlich sich nicht zweimal bitten lassen und reagiert mit Transparenten und Banner und irgendwelchen Botschaften. Also nach dem Motto, Salah schießt hier einen Fall nach dem anderen ab, gib ihm jetzt sein Geld, weil das ja sein Torjubel ist und er regelmäßig netzt, auch diese Saison schon wieder sehr gut unterwegs ist, scorermäßig. Ja, das wollte ich nur einmal erwähnt haben. Da blicke ich gespannt auf die weiteren Entwicklungen, weil ich mir einfach Salah bei einem anderen Verein kaum vorstellen kann und seine Karriere wird er mit Sicherheit nicht beenden nächstes Jahr.
Nee, das denke ich auch nicht. Ist auch eine schwierige Situation, ne? Mit 32, er möchte sicherlich dann nochmal einen langjährigen Vertrag, Minimum 3 Jahre. Liverpool denkt sich auch, okay, nochmal 3 Jahre, irgendwie jedes Jahr 15 bis 20 Millionen. du wirst nicht jünger. Da rückt vielleicht schon die nächste Garde irgendwie nach, die man auch Spielzeit geben möchte. Das sind immer so dann die Scheidepunkte bei so einem Mini-Umbruch, den Liverpool ja jetzt spätestens seit Klopp auch durchmacht, seit der weg ist und auch die ein oder anderen Spieler, ja, echt ein paar auch nach Saudi-Arabien gegangen, ne? Fabinho auf jeden Fall, Henderson, gut, der ist schon lange wieder in Europa, aber da war so ein kleiner Umbruch von diesen gestandenen Spielern, mit denen Liverpool sehr erfolgreich war, und dazu gehört natürlich auch Mo Salah. Schauen wir doch einfach mal, ob die sich da einig werden, weil grundsätzlich hat er natürlich recht, ne? Kurz vor Weihnachten, ab Januar darfst du offiziell auch als zukünftig Vereinsloser offen mit anderen verhandeln. Also mindestens die Vereine in Saudi-Arabien haben den mal kurz ganz nach oben auf die Liste gepackt,
ja.
Um da im Winter schon mal die Hand auszustrecken. Und in dieser Hand befinden sich dann mehrere Koffer Geld. Und ich glaube auch, dass Mo Salah grundsätzlich nicht abgeneigt wäre, da dann einfach zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr mir hier jetzt noch kein Angebot gegeben habt, dann gucke ich doch einfach mal, was die so für mich bereithalten. Finde ich gar nicht so unrealistisch, dass der einfach den Abflug macht, bevor der sich da die Blöße gibt und auf ein Vertragsangebot wartet.
Wir werden es erleben, hoffe ich. Ansonsten muss ich sagen, blicke ich gespannt der Weihnachts- und Winterzeit entgegen, wenn das Transferfenster wieder öffnet. Wir dürfen ja endlich wieder, und ich bin wirklich saugespannt, was Keller und Konsorten sich da so überlegt haben. Die Erwartungshaltung ist hoch und dementsprechend
meinst
ist die
du, Fallhöhe ist eine gute Idee? Auch.
Nee, die Fallhöhe ist natürlich entsprechend hoch. Dazu aber dann im Januar mehr, wenn wir so ein bisschen auf das blicken können, was tatsächlich per Vertrag in die Bücher gegangen ist. Wollen wir zur Bundesliga und somit zu 3 aus 9 kommen und die Spiele beleuchten, die wir mitgebracht haben?
Ja, machen wir. Und wir haben 3 Spiele aus der Konferenz mitgebracht. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden. Normalerweise haben wir das immer relativ einfach gelöst, weil sich das chronologisch ergibt. Deswegen, ich habe mir jetzt ausgedacht, du sagst eine Zahl zwischen 1 und 10. Ich habe gerade in meinem Kopf Nummern vergeben für die Spiele. Und also so grob, und die Nummer, die am nächsten dran ist, von dem passenden Spiel dazu, das werden wir als erstes besprechen.
Warum vergibst du nicht einfach Nummern 1 bis 3 für die 3 Spiele und ich sag eine von den Nummern?
Das aber ist okay. Zu einfach.
7.
Das ist viel zu einfach. 7 durch 2 aufgrund. Ja, Hoffenheim-Leipzig.
4 im Sinn. Hoffenheim-Leipzig, ja schön, hätte ich mir auch ausgesucht ohne dieses Spielchen. Das war mit Sicherheit das spektakulärste Spiel des Spieltags, kann man fast sagen, oder?
Kann man definitiv sagen. Und es hat eine weitere Befreiung stattgefunden, die Befreiung des Pellegrino Matarazzo. Wir haben es letztes Jahr bei Stuttgart schon gesehen. Schmerzlich habe ich es gesehen, was die mit meinem großen HSV veranstaltet haben über 2 Spiele und die komplett zerlegt haben. Und ja, Hoffenheim sah sehr, sehr trist aus zu großen Teilen dieses letzten Kalenderjahres. Und das war mehr als ein Lebenszeichen, würde ich sagen. Da haben Spieler auf einmal Leistung abgerufen, von die schon mehr oder weniger den Stempel Transferflop auf der Stirn mit sich herumgetragen haben. Mit 2 sehenswerten Treffern, unter anderem Adam Lozek. Hoffenheim lebt, hat direkt im ersten Spiel unter neuem Trainer gezeigt, ja, wir haben hier durchaus Spielermaterial, mit dem man ein bisschen was anstellen kann. Und nicht das, was man in den letzten Wochen so gesehen hat, auch wenn da hier und da mal Punkte vom Laster gefallen sind. Das war ein richtig spektakuläres Spiel. 3-mal hat Leipzig geführt und trotzdem nicht gewonnen. Ich weiß nicht, so oft passiert das auch nicht.
Ja, also da muss ich jetzt tatsächlich überlegen, wann ich das letzte Mal oder ob ich mich überhaupt erinnern kann, das jemals gesehen zu haben in den letzten Jahren. 3 Führungen und trotzdem verlieren, vor allen Dingen 3 Führungen auswärts, das musst du auch noch dazu sagen.
Ja.
Nö, wüsste ich jetzt nicht. Also ich könnte nicht kontern und sagen, doch, dieses Spiel. Aber ehrlicherweise, also wir haben es ja gesehen, das war in allen Belangen völlig verdient. Hoffenheim hat am Ende des Tages, wenn du die Statistiken anguckst, überall die Nase vorn, häufiger aufs Tor geschossen, mehr Kilometer abgespult, eine viel bessere Passquote hingelegt, 76% für die Leipziger ist schwach für diese Mannschaft, häufiger geflankt, mehr Ballbesitz mit 60%, häufiger ins Dribbling, also ne, mehr Standards rausgeholt. Das ist am Ende des Tages ein völlig verdienter Sieg gewesen und ungewöhnlich, weil nicht erwartet, zumindest von meiner Seite aus. Ich habe das nicht kommen sehen, da bin ich ganz ehrlich. die in Leipziger werden höchstwahrscheinlich immer noch in der Kabine sitzen und sich fragen, wie zur Hölle. Aber es war auch in vielerlei Hinsicht ein interessantes Spiel. Ich meine, das fängt ja schon mit dem 1-0 von Willi Orban an, wo sich alle fragen, was macht der eigentlich da vorne? Und der macht in bester Stürmermanier im Fliegen grätschend das 1-0. So geht das Spiel eigentlich los. Und dann trifft eben Loschek, von dem du dir auch gedacht hast, als der Wechsel von Leverkusen raus nach Hoffenheim kam, jetzt aber oder Feierabend, ein Bischof trifft super sehenswert in die Torwart-Ecke, der bei allen Top-Clubs in Deutschland und rund um Deutschland auf dem Zettel steht, wo nicht klar ist, wie die Zukunft aussieht. Ein Brun Larsen trifft, markiert den Schlusspunkt und ist einen Tag später ein gehandelter Kandidat bei Dortmund. Mal wieder. Also es ist irgendwie
natürlich
alles, also wirklich dieses Spiel hat wilde Facetten aufgedeckt, finde ich.
Ja, und das, also Brun Larsen, der ist immer mal wieder in der Verlosung, der zeigt sich immer mal wieder, der ist halt einfach auch sauhäufig verletzt, aber da hat man mal wieder durchblitzen sehen, was der eigentlich für ein Talent hat. Ein unfassbar schöner Kopfball nach einer Traumflanke, nickt er den da ein, also schulbuchmäßig, möchte man sagen, wie er da den Kopfball in die Ecke setzt. Aber ja, ein wildes Spiel, das passt es gut zusammen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Leipzig das noch sich noch nehmen lässt, spätestens nach der dritten Führung, dann noch irgendwie knapp 25 Minuten zu spielen. Da denkst du eigentlich, ja, jetzt macht er mal den Deckel drauf. Nö, 82. und 87. nochmal Loschek und Larsen, dann eben mit dem schönen Kopfball. Und dann kommt Leipzig eben nicht nochmal zurück. Also haben sich Hoffenheim das Finale gut aufgehoben, wann sie dann eben doch mal zweimal hintereinander treffen, um dann eben die drei Punkte einzufahren. Tabellarisch lässt das die Hoffenheimer ein bisschen klettern. Das ist jetzt immer noch nicht ganz weit weg von den Abstiegsplätzen. 4 Punkte auf den FC St. Pauli. Ja, sind noch ein paar Meter zu gehen, um sich da wirklich rauszumanövrieren. Andererseits, ja, 5 Punkte auf Platz 6. Also die sind gerade so genau in diesem Sandwich zwischen, gucken wir eigentlich mal nach oben oder sollten wir erstmal lieber nach unten uns weiter orientieren, damit wir damit gar nichts zu tun haben mit dem Abstiegskampf, weil ja, nach oben die Luft nochmal zu haben in einem Endspurt und da befreit aufzuspielen, ist vielleicht erst dann richtig angenehm, wenn man sich eigentlich schon ein kleines Polster auch nach unten verschafft hat. Da sind sie jetzt schon mal einen ganz großen Schritt gegangen, weil zu Hause gegen Leipzig hätten sie vor dem Spiel wahrscheinlich selber nicht unbedingt gedacht, dass sie da 3 Punkte mitnehmen. Ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und wenn wir jetzt mal die Leipziger auf der anderen Seite betrachten, erstmal in den Rückspiegel schauen, dann ist aus den letzten 4 Spielen wettbewerbsübergreifend 1 Punkt rausgepurzelt, 3 Niederlagen. Und das könnte man ja jetzt noch irgendwie abtun und sagen, ja meine Güte, da ist ja auch Verletzungspech definitiv ein Player im Game. Aber es wird langsam unruhig in Leipzig und das erkläre ich mir vor allen Dingen auch deshalb, weil nicht nur in den Rückspiegel, sondern auch nach vorne rausgeguckt wird. Und das, ja, liest sich interessant, denn du spielst jetzt bei Inter Mailand in der Champions League auswärts. Das ist ein harter Brocken. Dann hast du zu Hause die Wolfsburger, die musst du ohne Wenn und Aber schlagen, die sind aber erstarkt unter Hasenhüttl. Dann hast du im DFB-Pokal Frankfurt zu Gast, du spielst dann in der Bundesliga bei Kiel, musst es wieder gewinnen. Dann hast du Aston Villa in der Champions League und auch nochmal Eintracht Frankfurt und Bayern München vor Weihnachten. Also es ist ein Mörderprogramm, ehrlicherweise. Und da stelle ich mir die Frage, was passiert denn in Leipzig, wenn Marco Rose wirklich nur seine Pflichtaufgaben gegen Kiel und Wolfsburg löst vor dem Jahreswechsel? Und ich bin mir ehrlicherweise unsicher. Ich bin mir unsicher, ob sie ihn dabei behalten oder ob er zum Winter einer der Wackelkandidaten ist. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, also das sieht auf dem Blatt Papier sieht es auf jeden Fall nicht gut aus, was Leipzig in den Spielen gegen stärkere Gegner bisher gezeigt hat. Der Sieg natürlich Spieltag 2 in Leverkusen, da hat man schon gedacht, okay, machen sie dieses Jahr vielleicht diesen einen Schritt nochmal weiter Richtung Meisterschaft. Lange ohne Niederlage geblieben in der Saison. Und jetzt, wenn du dir dann aber die schwereren Spiele, Turin, Liverpool, Dortmund und jetzt auch nochmal in der Champions League gegen Glasgow, wo du eigentlich auch denkst, das ist deren Kragenweite, die an Gegnern, die schlagen müssen in der Champions League, wenn du schon gegen Turin und Liverpool nichts holst. auch dort 3-1 untergegangen. Dann könnten das durchaus richtungsweisende Spiele sein und auch an einem Vertrauen etwas machen, wenn er jetzt wieder gegen Inter, Frankfurt, Aston Villa, nochmal Frankfurt und Bayern, wenn da die Punkteausbeute oder eben das Weiterkommen nicht gegeben ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie da mal das zumindest mal in Frage stellen, wie denn der Plan ist, in den Rest der Saison zu bestreiten, wenn man wirklich in diesen Spielen nicht ab und zu mal wenigstens einen Sieg holt. Weil ja, es war mehr oder weniger jetzt ein Sieg gegen Top-Gegner in der ganzen Saison. Ja. Das ist für Leipzig und die Ansprüche, die in den letzten Jahren gewachsen sind und Vizemeisterschaft und DFB-Pokalsiege, alles schön und gut, aber irgendwann soll da mal eine Schale oder ein kleiner Henkelpott bei rumspringen. Das ist zumindest intern wahrscheinlich das große Ziel. Besonders die Meisterschaft, internationale Ansprüche auf den Titel, davon ist man wahrscheinlich auch in Leipzig noch ein bisschen entfernt. Aber du willst jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Und wenn du dann an Spieltag 11 schon 8 Punkte Rückstand hast, dann ist das, glaube ich, nicht das, was man sich vorstellt.
Definitiv, gehe ich komplett mit. Hast du zu dem Spiel noch irgendwas oder wollen wir zum nächsten Spiel übergehen?
Erzähl. Habe ich. Šeško, mein Junge.
Wie viele Punkte hat er bei Kickbase geholt?
-7.
Och, Mensch, doch.
Benjamin, ich habe an dich geglaubt. Vor der Saison 40 Millionen Euro ausgegeben für dich bei Kickbase. Du hast jetzt noch 4 Spiele für mich, wir beide. Dann machen wir ein Reset und ich kann dich eventuell wieder kaufen. Aber Benjamin, mein Junge, mein Stern, so nicht. So wird es nichts. Also wenn du mir jetzt in 4 Spielen hier nochmal richtig was zeigst, dann hau ich da wieder 40 Millionen auf den Tisch. Da kannst du aber sicher sein. Aber ich brauche jetzt hier mal einen kleinen Lichtblick am Horizont, dass du mir hier dieses Jahr vielleicht noch mich noch Richtung Meisterschaft schießt. Also nochmal, Benjamin. Wir gucken uns virtuell ganz tief in die Augen über unsere beiden Stimmen. Wir schaffen eine Verbindung und dann will ich jetzt was sehen. Sonst wird's eng.
Okay, also Shoutout an alle, die Benjamin kennen könnten oder jemanden kennt, der Benjamin kennt. Spielt ihm doch mal bitte die letzten 2 Minuten dieser Folge ab. Das ist ja herzerwärmend. Wir küssen deine Augen, Benjamin. Also, das war jetzt noch wichtig.
Kleiner Pep-Talk.
Aber ich mag das. Es kommen häufig so unerwartete Sachen bei uns vor hier oder raus, wenn wir uns hier einen absabbeln. Und während ich das so sage, verarbeite ich das noch, was gerade passiert ist. Nächstes Spiel, bitte, Lutz.
Nächstes Spiel, möchtest du nochmal raten? Nee, pass auf.
47. Sagst,
nein, ich habe mir 2 Tiere gerade überlegt. Mhm. Und jedes Tier steht für 1 der Spiele.
Ja.
Das eine Tier ist ein Wombat.
Mhm.
Das andere Tier ist ein Quokka. Jetzt habe ich mich entschieden, welches Spiel für welches Tier steht.
Leverkusen-Heidenheim ist für mich ein Wombat.
Nee, es ist leider das Quokka. Also Wombat, Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Dortmund, man weiß nicht, was man machen soll.
Wieso?
War doch Benjamin Šeško. Ja, stimmt eigentlich. Da ist natürlich eine 100%-Quote gegeben. Das wissen wir mittlerweile. 6 aus 6. 6 Spiele, 6 Siege. Souverän. Also wenn dieses Gesicht des BVBs auch annähernd nur auswärts gezeigt werden würde, dann würden wir hier nicht darüber sprechen und immer noch anzweifeln, ob mit dieser schwankenden,
mit
diesen schwankenden Leistungen, ob Dortmund das dieses Jahr überhaupt in die Champions League schafft, dann würden wir nicht darüber sprechen, dass Dortmund der stärkste Kandidat oder Konkurrent der Bayern dieses Jahr ist. Ja, weil 2 Siege mehr hätten irgendwie schon gereicht und du hast 25 Punkte anstatt 19. War aber nicht so, ne? Viel Spekulatius, aber am Ende immerhin 6 Siege in 6 Heimspielen. Und die Freiburger waren über weite Strecken, man muss es sagen, chancenlos.
Ja, das war definitiv, das hat man ja auch Schuster angemerkt auf der Bank.
Der wurde häufig eingeblendet.
Ja, das war viel Hilflosigkeit. Man kann jetzt gar nicht sagen, dass das an mangelndem Einsatz oder Co. gelegen hat. Überhaupt nicht. Die Freiburger waren in dem Fall nur leider einfach stets bemüht. Und Dortmund hat es gut gemacht. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Malen dürfte mal wieder von Anfang an ran. Bayer vorne drin, Gittens links. Brandt als Kapitän wahrscheinlich mit Matcher Mann des Spiels. Das war einfach eine komplett runde Nummer von A bis Z, auch, und das muss man ebenfalls erwähnen, bevor Freiburg die erste rote Karte gesehen hat in Person von Osterhage, führt Dortmund ja schon mit 1-0 durch Bayer nach 7 Minuten. Der eben angesprochene Matcher legt nach vor der Halbzeit zum 2-0. Dann sieht Osterhage eben nach der Stunde ungefähr gelb-rot. Brandt und Gittens erhöhen und Adamu lässt sich dann in der Nachspielzeit, also die rote Karte hatte keinen Impact mehr auf den Spielausgang, trotzdem dazu hinreißen, eine Tätigkeit zu begehen und mit glattrot runtergeschickt zu werden. Das war also am Ende des Tages ein völlig gebrauchter Tag für den SC Freiburg, der, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, wie gesagt, bemüht war, ja, Laufleistung stimmte, wenn man sieht, dass es nur ein Kilometer oder 2,5 Kilometer weniger waren, als die Dortmunder aufs Papier gebracht haben. Passquote war vernünftig. Klar, sie hatten weniger Ballbesitz beim Auswärtsspiel, trotzdem mit gut 40% auch nicht maßlos wenig. Aber, und das gehört ja auch normalerweise zu den Freiburger Stärken, nicht einen Eckball produziert, was dafür spricht, wie wenig Freiburg in der gegnerischen Hälfte beziehungsweise im letzten Drittel in der Box stattgefunden hat.
Ja, waren auch insgesamt sehr wenig Torschüsse. Freiburg dieses Jahr durchaus offensiv stark, gehen am Ende mit 7 Torschüssen aufs Tor, 3 davon aufs Tor, 4 daneben aus dem Spiel. Dann wird es natürlich schwer, auch zu gewinnen, gerade bei so einer heimstarken Mannschaft wie Dortmund, die da deutlich höhere Zahlen mit insgesamt knapp 20 Torschüssen, also ja, können wir alle ausrechnen, fast das Dreifache an Torschüssen. Da war dann schon nochmal ein Unterschied zu sehen. Und was machen wir jetzt mit dieser Information? Was machen wir damit, dass wir einfach wissen, dass Dortmund zu Hause solche starken Leistungen erbringen kann und auswärts einfach Two-Face-Harvey-mäßig gar keinen Fuß auf den Boden bekommt und da wirklich regelmäßig Leistung zeigt, die daran zweifeln lassen, ob Sahin der richtige Trainer ist. Das haben wir ja auch schon besprochen.
Ja, gar nichts machen wir damit. Also wir gucken uns das weiter an. Und letzten Endes, der Wettbewerb bestimmt ja auch so ein bisschen den Entscheidungsrahmen. Wenn Dortmund weiter die Heimspiele gewinnt und so Anschluss an die Spitzengruppe in der Bundesliga hält, am Ende Champions League spielt, dann wird es okay sein. Ja. Und das Einzige, was wir jetzt machen können, ist uns den Spaß zu erlauben, zu gucken, was es denn bedeutet, dass Dortmund die Heimspiele gewinnt, wenn man sich die nächsten Spiele anguckt. Und das würde ja bedeuten, dass noch vor Weihnachten im Heimspiel gegen den FC Bayern München Dortmund gewinnt. So, das können wir jetzt damit machen. Mal überlegen, ob da die Serie reißt oder ob das Bestand halten wird. Hast du einen Tipp? Wollen wir eine Prediction machen?
Ist das nächste Spiel jetzt schon?
Nein, aber es ist eins der Heimspiele. Also jetzt ist ja erstmal Champions League.
Das ist das nächste Heimspiel.
Genau, also in der Bundesliga ist es das nächste Heimspiel gegen Bayern. Jetzt ist ja erstmal Champions League auswärts. Und dann kommt eben der große SFC Bayern München.
Ich muss jetzt gerade erstmal einen Blick in meinen Kalender werfen, was ich am Samstagabend vorhabe und ob ich das gucken kann. Und da sehe ich, ich habe Pläne. Ach, macht ja nichts. Ich glaube tatsächlich, dass da die Serie reißen wird. Die Bayern sind dieses Jahr eine Nummer zu groß für die Dortmunder, auch heim. Haben ja jetzt auch gesehen, dass Leipzig in den letzten Wochen gerade in Topspielen nicht überzeugt hat und die konnten in Dortmund nichts holen, aber ich glaube, dass die Bayern in Dortmund 3 Punkte holen werden.
Na gut. Ja, dann hat das ja richtig Spaß gemacht, unser kleines Spielchen hier.
Ja, also Samstag ist die Serie ja einfach vorbei.
Gut, cool. Ja, dann. Mensch. Ansonsten, also die Frage ist ja schon auch berechtigt. Wenn man jetzt das Ganze mal hochrechnet auf die komplette Saison, wofür reicht das denn dann nachher? Das reicht
Euroleague.
Wahrscheinlich reicht es für Euroleague oder ganz knapp je nach Ausgang der Saison.
Man kann es ja auch positiv sehen, ne? Wenn man jetzt wirklich sagt, die gewinnen am Ende der Saison 85% ihrer Heimspiele und fangen dann auch noch an, auswärts regelmäßiger zu punkten, dann brauchen die sich über die Champions League ja keine Sorgen machen. Nee. Ne? Also die Grundlage und das Fundament für eine gute Saison, das ist ja da. Man sieht es ja Woche für Woche, dass sie zu Hause echt starke Leistung zeigen können. wir haben zu wenig Einblicke, um zu gucken, woran liegt es denn, dass es auswärts einfach gerade so entgegengesetzt ist zu dem, was man zu Hause zeigt. Finde ich immer einfach sehr interessant, wie viel Fußball denn doch, also das zu sehen, wie viel, zu welchem Anteil Fußball tatsächlich im Kopf stattfindet. Weil kannst mir ja nicht erzählen, dass es andere Gründe hat, dass du auswärts einfach nicht so souverän bist wie zu Hause, weil Fußball bleibt Fußball. Das findet dann halt doch viel zwischen den Ohren statt, dass du da nicht diese Konstanz auf dem Platz bekommst und eben genauso souverän auftrittst, wie du das vielleicht zu Hause in der einen oder anderen Partie schaffst.
Mm, absolut. Ansonsten zum Spiel meinerseits nichts mehr direkt. Aber vielleicht zu Dortmund im Allgemeinen, es sei denn, du hast noch was zum Spiel.
Zum Spiel habe ich nichts mehr, außer dass mir der Witz entgangen ist. Ich wollte dich nicht unterbrechen, zu sagen, dass Brandt und Gittens ja auch getroffen haben und Julian Brandt, das war dann sozusagen für dieses Spiel der Brandbeschleuniger. Das ist mir entgangen und das wollte ich hier kurz nochmal nachschieben, weil ich habe gedacht, das ist von großer Wichtigkeit.
Mhm. Von großer Wichtigkeit ist wahrscheinlich auch die Meldung rund um Hans-Joachim Watzke, der ja nächstes Jahr 2025 aufhören wird.
Endlich.
Der 65-Jährige, dessen Vertrag ja ausläuft. Und er hat eine doch durchaus erwähnenswerte Abschiedsrede gehalten, nämlich vor den auf der Aktionärsversammlung von Borussia Dortmund, also der GmbH und Co. KG. Und hat also in diesem Fall das letzte Mal vor diesem Plenum gesprochen, auch recht angefasst gewesen. Ich habe mir das teilweise reingezogen, nicht die ganze Aktionärsversammlung. Und da kam auch nochmal das Thema Rheinmetall auf. Und man kann glaube ich sagen, dass Watzke sich entschuldigt hat. Nicht dafür, dass er den Deal gemacht hat, aber für die Art und Weise, wie darum herum kommuniziert wurde. Und ich habe mir einfach, ich will jetzt gar nicht zu sehr wieder auf dieses Thema eingehen, aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, ob beim Verein in der sportlichen Ecke des Vereins das wahrgenommen wird, ob das was macht mit der Mannschaft, ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder nicht. Nicht, dass ich jetzt herleiten möchte, dass sie auswärts schlecht spielen, weil es dieses Drama um Rheinmetall gegeben hat und immer noch gibt. Um Gottes Willen, das will ich jetzt gar nicht korrelierend darstellen. Aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, das ist ja ein anderes Konstrukt als bei anderen Vereinen, so eine GmbH und Co. KG und Shares rauszugeben, ob das irgendwas auf die sportliche Entwicklung an Auswirkungen hat oder nicht. Das ist einfach nur eine Frage, die ich offen in den Raum stellen will, kann sich ja jeder seine eigene Antwort drauf geben. Oder wenn du eine Vermutung oder eine Interpretation hast, dann kannst du dich auch gerne äußern, aber da wollte ich dich einfach nochmal mitnehmen, dass das in diesem Kontext bei mir aufgepoppt ist, als ich das 4-0 gegen Freiburg gerade verarbeitet hatte und das kam.
Ich glaube nicht, dass das große Auswirkungen hat, einfach weil ich glaube, so ein Fußballteam sportlich so isoliert ist von all diesen Geschehnissen auf dieser Ebene, das heißt nicht die Ebene rund um den Trainer, rund um den Sportdirektor, aber so, was so Aufsichtsrat und sowas angeht und Sponsoren, ich kann mir fast vorstellen, dass das gar kein Thema innerhalb des Teams ist, innerhalb des Trainerteams, der Betreuer etc., sondern dass es einfach auf so einer ganz anderen Ebene stattfindet. Mhm. Ist aber auch nur eine Vermutung, wenn das natürlich jetzt wochenlang, monatelang immer wieder Thema wird und auch die Spieler dazu befragt werden, was sie davon halten, was bisher, glaube ich, nicht der Fall war, dann hätte ich gesagt, natürlich beeinflusst sie das, weil dann müssen die sich auf einmal über etwas Gedanken machen, was gar nicht in deren Entscheidungsrahmen liegt und dann vielleicht doch nochmal irgendwie für Ablenkung sorgen kann. Aber innerhalb der Konstellation, wie sie jetzt ist, hätte ich gesagt, das ist wahrscheinlich zu weit weg von der Mannschaft.
Mm. Nun gut, dann belassen wir es dabei in diesem Fall und gehen zum letzten Spiel im Rahmen von 3-9, oder?
Ja, wir kommen zu unserem Quacker-Spiel des dieswöchigen Spieltags. Leverkusen gegen Heidenheim. Und wir haben das zusammen geguckt in einer umliegenden Kneipe und haben schon gesagt, vorm Spiel, da stand es noch nicht 2-0 für Heidenheim, haben wir schon gesagt, die kommen dieses Jahr einfach von den Ergebnissen her noch nicht so in den Tritt. Und was passiert denn eigentlich, wenn die erstmal heute zurückliegen und werden die vielleicht doch irgendwann unsicher? Im Nachhinein können wir sagen, nein, die Unsicherheit war auch nach dem 2-0 nicht zu spüren, weil noch vor der Halbzeit ausgeglichen wurde und das relativ überzeugend auch innerhalb von kurzer Zeit. Aber dennoch haben wir kurz uns mal gegenseitig angeguckt und gesagt, das könnte jetzt spannend werden. Mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Und ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich sogar gesagt habe, der Sieg gegen Heidenheim jetzt zu Hause ist auf einmal eine ganz schön weite Ferne gerückt. Ja, little did I know, dass sie mal kurz den Turbo gezündet haben in Form von Patrick Schick.
Ja, ich erinnere mich daran, dass du das gesagt hast. Und ich habe dir aber auch zugestimmt. Denn 2-0 auswärts in Leverkusen zu führen, ist nicht ganz vergleichbar wie 3-0 auswärts in Hoffenheim zu führen. Aber trotzdem muss sich Heidenheim die Frage gefallen lassen, ob man da nicht mindestens einen Punkt hätte holen können, wenngleich Leverkusen ja wirklich, wie du schon sagst, aufgedreht und auch verdient gewonnen hat. Patrick Schick mit 3 Buden, nachdem Boniface verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekommen war, hat seine Chance nicht nur genutzt, sondern eindrucksvoll nachgewiesen, dass er noch da ist. Und der Granit, der dann den Schlusspunkt gesetzt hat, wird offensichtlich Papa, so wie man das dem Torjubel entnehmen kann. Es war eine sehr versöhnliche zweite Halbzeit, vor allen Dingen. Was ich hervorheben möchte, ist, dass es ein durchaus sehr intensives Spiel war. Ich glaube, es war das Spiel des Spieltags, in dem die meisten Kilometer abgespult worden sind. Summa summarum, aber auch von den einzelnen Mannschaften jeweils. Leverkusen ist fast 127 Kilometer gelaufen, Heidenheim 124. Das ist schon enorm krass. Und ja, letzten Endes hat uns Leverkusen, also uns beide, glaube ich, so ein bisschen Lügen gestraft. Wir saßen da, haben das geguckt und ich meine auch gesagt zu haben, nee, das ist diese Saison einfach nix. Und sie sind es vielleicht auch nicht in Bezug auf den Meisterkampf, aber die Champions League visieren die, wenn sie die Spiele so zu ihren Gunsten drehen, definitiv wieder an. Puh, ja. Ich bin mir trotzdem unsicher. Ich weiß trotzdem nicht, was ich von Leverkusen diese Saison halten soll.
Ja, das, was man bisher auch gesehen hat, gibt einem ja auch keine Sicherheit, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Dafür war das zu unterschiedlich in den Leistungen, zu unterschiedlich auch in den Ergebnissen. Wenn man sich jetzt die Statistik von dem Spiel anschaut und sieht 73% Ballbesitz, 92% Passquote, dann kann man auf jeden Fall sagen, der Xabi Alonso-Fußball ist weiterhin intakt bei Leverkusen. Und wenn die dann auch dort wieder in diese Region kommen, wo sie die Chancen dann auch so eiskalt nutzen, ja, dann schlagen die Gegner wie Heidenheim zu Hause easy 5-2. So, dann schießen die 4-5 Tore, weil du kannst diesem Dauerdruck nicht standhalten. Das haben wir letztes Jahr bei ganz vielen Spielen von Leverkusen bereits gesehen. Was passiert auch noch in den ganz späten Minuten eines Spiels, wenn du diesen Dauerdruck hast und dann auf einmal der Ausgleich fällt, dann fällt auf einmal auch noch der Siegtreffer für Leverkusen, weil irgendwann du denn mental als Gegner bist du halt irgendwann auch durch. Also wenn du dann nur den Ball hinterherläufst und keine Chance hast, den wieder zu gewinnen. Leverkusen hat gegen Heidenheim einfach fast 4-mal so viele Pässe gespielt.
Ja.
So, also ich kann mich noch daran erinnern und ich habe Kreisklasse gespielt. Wenn man da ab und zu doch mal Mannschaften hatte, die 2, 3, 4 gute Spieler im Zentrum hatten und auch einfach so, wir haben da mal tatsächlich einfach gegen so eine Mannschaft gespielt, die hatten warum auch immer, hatten die so 4, 5 Spanier im Team. Die da irgendwie, vielleicht haben die da studiert, in dem Dorf gewohnt oder keine Ahnung, wie das zustande kommt. Die haben die ganze Zeit Spanisch gesprochen. Die haben alle im Mittelfeld gespielt oder ein bisschen weiter hinten, so eine richtige Achse. Und die haben halt auch wirklich spanischen Fußball gespielt. Die haben den Ball einfach immer von links nach rechts zirkulieren lassen. Die waren stark im Dribbling, im 1-gegen-1. Und dann bist du da diesen Leuten 90 Minuten lang einfach hinterhergelaufen. Und jeder, der weiß, wie ich Fußball gespielt habe, ich bin das menschliche Drehkreuz. Ich kenne nur eine Richtung, die geht nach vorne. Nach hinten habe ich gar keinen Bock drauf. Und das so ist es dann halt nur auf ein bisschen krankerem Niveau mit Leverkusen. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor, dass du da irgendwann auch als Profi einfach mürbe wirst im Kopf, wenn du da 90 Minuten lang den Ball hinterherläufst. Und ja,
wie hieß nochmal das Turnier, wo wir gemeinsam gespielt haben, letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Das war das Himmelfahrtsturnier in Overbullenhausen.
Ja.
Legends wissen diese Prestige dieses Turniers. Ich habe, glaube ich, mittlerweile mit meinem Team, wir sind Rekordmeister auf jeden Fall. Wir haben die meisten Titel und die meisten Punkte geholt. Aber das ist wirklich auch, die Vorrunde ist sportlich noch okay. ab 14 Uhr wird der Alkoholkonsum dann leider doch zu hoch, dass die Qualität der Spiele sichtlich abnimmt. Aber der Spaß, der steht im Vordergrund.
Ja, der stand auch im Vordergrund, als du beim Elfmeterschießen das Ding zurück in die Elbe gedonnert hast. Also Himmelfahrt ist das perfekte Motto. Den hast du nämlich sonst wohl in die Wolken geschossen.
Ja, das war eine Mischung aus einfach wirklich zu selten mittlerweile Fußball spielen, weil wenn ich eigentlich immer was konnte, dann war das vor allem Schießen und Passen. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich habe einen gottgeküssten rechten Fuß, aber ich habe wirklich schon, ich habe einen ganz guten rechten Fuß für die Verhältnisse, unter denen ich Fußball gespielt habe. So Kreisliga, Kreisklasse, da war ich einer der diejenigen, die ein bisschen mehr Gefühl im Fuß haben, aber viel mehr auch nicht. Und wenn du aber natürlich 4-5 Jahre wenig bis gar kein Fußball spielst und dann auch noch ein bisschen was getrunken hast, da kommt auch durchaus schon mal die Rücklage, die vor die einem jeder Trainer im Training warnt, dass man sich doch bitte beim Schießen nicht nach hinten lehnen soll. Die kamen da zum Einsatz und habe ich das Ding, und das war wirklich Kleinfeld, ne? Das heißt, es war nicht mal 11 Meter, das war nur 9 Meter, trotzdem das Ding übers Tor gejagt und ich glaube sogar über den Zaun. Also das war wirklich, war stark.
Der war weg.
Der war weg. Den suchen sie heute noch im Vorgarten.
Schön. Vielleicht auch nochmal Shoutout an Benjamin. Du hörst ja die Folge an hier, weil du ja Lutz bei Kickbase mehr Punkte besorgen sollst. Bring ihm doch sonst auch nochmal Elfmeterschießen bei. Aber das dann ein anderes Mal.
Da gehen wir nochmal in den Austausch, gehen wir in den Dialog. Ich habe da sicherlich auch noch zwei, drei Tipps, die ich ihm auch mitgeben kann. und so können wir uns da gegenseitig befruchten, was unser Fußballspiel angeht. Und am Ende gehen wir da beide selig raus aus diesem Gespräch. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe ja auch deutlich mehr Lebenserfahrung und muss überlegen, Benjamin Cieszko, der ist 21 Jahre. Also was ich dem auch menschlich alles noch beibringen kann.
Ja.
So, der fußballerisch, klar, da ist er mir einen Tick überlegen.
Aber auch nur, weil du dich früh verletzt hast und dann die Karriere vorbei.
Ja, das Knie. Das Knie. Nee, tatsächlich, ich klopfe auf Holz, ich war nie schlimm verletzt.
Das ist schön.
Was vielleicht noch an meinem Tempo lag. Da war kein Risiko für schwere Verletzungen. Aber Benjamin, wir schaffen das. Ich schicke dich nochmal ans Kopfballpanel und dann machen wir das.
Und los geht das.
Los geht das. Haben wir noch was zu Leverkusen-Heidenheim? Lass uns noch mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Tatsächlich immer noch sensationell, auch wieder gewonnen am Sonntag. Die Frankfurter Eintracht mit 23 Punkten auf Platz 2. Sieht sehr stabil aus, muss man sagen. Man kann spätestens nach einem Drittel der Saison davon sprechen, dass es keine Eintagsfliege ist. Die gewinnen weiterhin die Spiele solide. Auch freuen wirst du dich über den 6. Platz der Bundesliga und den 4. Heimsieg in Folge der Borussia aus Mönchengladbach. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da ist deutlich mehr Schwankung in den Ergebnissen drin. Letztes Jahr, glaube ich, schon auch viel über den Trainer gesprochen und den das ein oder andere Mal in Frage gestellt. Aber es scheint, dass sich die Transfers der Borussia gelohnt haben und gerade in Form von Tim Kleindienst, die da einen richtigen Glücksgriff gelandet haben, der mittlerweile auch auf Nationalmannschaftsebene sein Können unter Beweis stellen darf. Das ist so für zu der obere Tabellenhälfte. Freiburg ein bisschen Boden verloren. Auch die Mainzer hätte ich auch nicht gedacht, dass die relativ solide dieses Jahr bestreiten. Die haben auch solide 16 Punkte, sind auf Platz 8. Stuttgart ein bisschen im Nirgendwo mittlerweile. Ja.
Also sorry nochmal zu den Gladbachern, ne? Ich möchte das relativieren, wie du dir vorstellen kannst, weil das sind, 1,5 Punkte oder so. Also das ist wirklich kein geiler Schnitt eigentlich.
Soll ich dir jetzt nochmal die Tabelle vom letzten Jahr vorlesen, mit wie vielen Punkten Heidenheim in die Conference League gekommen ist?
Ja, und war das geil? Nö, also.
Wäre dir das als Fan deines Vereins wichtig, wie geil deine Saison war, wenn du am Ende europäisch spielst? Ich glaube nicht.
Naja. Ich wäre da schon vorsichtig und würde auch immer das im Kontext betrachten wollen und mir die Kontrollfrage stellen, ob das jetzt wirklich gesund ist für die Entwicklung.
Ist das nachhaltig?
Ja, ist das wirklich nachhaltig?
Wir leben in einer Gesellschaft, wo Nachhaltigkeit.
Ich möchte nicht nach Mailand fahren zur Champions League ins Stadion.
Furchtbar. Das ist ein Trauma. Traumatisierende. Oh Gott. Ich gucke gerade nochmal auf die Tabelle und sehe, wie krank es eigentlich ist, dass Werder Bremen letztes Jahr fast international, also ins internationale Geschäft gekommen wäre und es einfach nur ein Tor bei der Tordifferenz Unterschied war.
Guck mal bitte, das der Tabelle.
Habe ich verdrängt.
Letzte Saison, 11. Spieltag. Und sag mir, wie viele Punkte der letzte hatte.
Der letzte?
Ja. Elfter Spieltag.
Sechs.
Sechs, das ist dreimal so viel wie Bochum. Bochum kannst du abmelden.
ihr hattet auch nur sechs. Konntest du zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon abmelden.
Ja.
Und um da nochmal zu sagen, wie viele Punkte Platz sechs zu dem Zeitpunkt hatte im Vergleich zur Gladbacher Borussia. 19 hatte letztes Jahr Hoffenheim nach 11 Spieltagen und jetzt sind es 17 von Gladbach. Das heißt, der Schnitt war jetzt auch nicht so viel besser.
Ja, war auch scheiße. Ich sag's,
wie es ist.
Naja. Ja,
gut. So viel zu nochmal einen kleinen Blick auf die Tabelle zu werfen. Da ist immer noch viel Musik drin, da ist viel Bewegung drin. Natürlich kristallisieren sich ein paar Top-Gruppen oder Top-Teams da oben heraus und unten. Die Krisenmannschaften haben wir eigentlich schon seit Spieltag 1 identifiziert und das wird auch, glaube ich, lange so bleiben mit Pauli, Kiel und Bochum. Oben Bayern. Ich mache schon mal mit Bleistift einen Haken dran und sage, den Meister, den können wir spätestens in der Winterpause eigentlich schon mal küren, weil ich nicht sehe anhand von Form und auch Form der Konkurrenz, dass das strittig wird dieses Jahr.
Die Eintracht, die Frankfurter.
Ach, Sibbelsabbel, ey. Im Winter sagt Bayern dann hier, ruft viermal beim Berater an und sagt hier, der Omar,
den will ich.
Mach schon mal fertig hier, kauf ihn schon mal ein Ticket nach München, weil wenn der jetzt hier nochmal drei Tore macht, dann kaufen wir ihn einfach im Winter weg. Ach, das wird nicht passieren. Frankfurt, die werden irgendwann einen kleinen Einbruch bekommen, die haben immer noch eine junge Truppe, die werden am Ende solide Vierter. Und aber Meisterschaft sehe ich wirklich, ich sehe ja keinen Weg an den Bayern vorbeigehen. Und spannend ist es ja eigentlich so wie in den letzten Jahren immer, Platz 3 bis 8, da ist die Spannung eigentlich.
Ja, höchstwahrscheinlich wird es so sein, aber ich wünsche mir einen spannenden Meisterschaftskampf und auch wenn es unrealistisch ist, ich glaube da, solange es irgendwie möglich ist, dran.
Ja, das kann ich verstehen. Das wäre komplett geil und sensationell, wenn das klappen würde. Wenn wir erst nach 11 Jahren Leverkusen als Meister haben und im Folgejahr wieder nicht die Bayern, sondern Frankfurt, dann baue ich Mamouche Ekitike, baue ich ein Denkmal aus Knete.
Okay. Schönes Schlusswort, Lutz. Lass uns die Tür zumachen, oder? Für heute.
Wir machen die Tür zu, bevor wir bald die ersten Türchen vom Adventskalender öffnen können.
Wow, aus der Hüfte geschossen.
Für heute machen wir die Tür zu. Und wenn wir sie das nächste Mal wieder öffnen, dann ist nämlich schon, sind schon die ersten Türchen geöffnet. Dann war schon der erste Advent und dann sind wir mittendrin in der Vorweihnachtszeit. Bis dahin habt eine gute Zeit. Jetzt ist die richtige Zeit, um euch schon mal mit Dominostein, Spekulatius und anderen Leckereien einzudecken, weil Sonntag am ersten Advent, da müsst ihr gar richtig tief in die Tasche greifen, um beim Kiosk euch das zu holen. Deswegen jetzt nochmal schnell zum Discounter eures Vertrauens. Deckt euch ein. Wir sprechen uns nächste Woche. Lukas, schönen Abend.
Den wünsche ich dir auch. Ciao.